Willkommen bei Die Prozessarchitekten, der Podcast für schlanke und effiziente Unternehmensprozesse. Eure Gastgeber, Pascal Lammers, der über 1000 Unternehmen in die digitale automatisierte Zukunft geführt hat, und Karim de Coach, der als Leadership- und Prozessexperte nach seiner BMW-Zeit nun UnternehmerInnen, Führungskräfte und Teams zum Erfolg führt. Euch ganz viel Spaß mit der neuesten Folge von Die Prozessarchitekten.
Moin Giorno, Pascal.
Moin Giorno, Karim.
Da sind wir wieder. Die nächste Podcast-Folge. Die letzte war schon richtig cool. Ich hoffe, wenn du sie angehört hast, du hast was mitgenommen, wie Pascal die Maschine Webseiten in 220 Sekunden bauen lässt, muss ich ja sagen, fairerweise. Aber ich glaube, es war so ein Aha-Moment, was alles möglich ist. Und wir wollen heute mal so im Sinne Ziele den Bogen spannen zu Kunden, wegen einer persönlichen Erfahrung, die ich die Woche gemacht habe, und gleichzeitig dir auch hier den Impuls mitgeben. Wenn du deine Ziele gerade hinterfragst und sagst, boah, ich kann vielleicht doch eine Webseite innerhalb von 220 Sekunden bauen und muss das gar nicht als Jahresziel machen, solltest du immer auch den Kundenfokus im Blick behalten, weil einfach nur eine Webseite zu machen in 220 Sekunden ist nur die halbe Miete. Da sollte natürlich auch dein Kunde was davon haben. Und das wollen wir heute mal so ein bisschen reinbringen. Tu mal so, als wäre dein Kunde so ein Störfaktor. Wie kannst du möglichst gute Systeme bauen, Prozesse bauen, dass dein Kunde mit dir gar nicht mehr so viel Störung hat und gleichzeitig für ihn ein wahnsinnig wertvolles Erlebnis entsteht? Weil ich glaube, darum geht es, wenn du mit Kunden arbeitest. Pascal, ich weiß nicht, wie es bei dir war, sondern wenn ich das merke, ich antworte gerne schnell, ich will, dass es gut bearbeitet ist, dass die Kunden ein gutes Gefühl haben und merken, da ist irgendwie, da kümmert sich jemand und da ist irgendwie System dahinter und Prozess und da Dinge bleiben nicht liegen, werden vergessen oder sowas, sondern will ein gutes Kundenerlebnis schaffen. Und ich glaube, das gilt auch für Jahresziele. Pascal, damit ich nicht so lange quatsche, gibt es irgendwie von dir zum Thema Kunden und Ziele ein Learning oder gerade einen Gedanke, den du zum Teilen hast?
Ich würde mich erstmal super, mega doll freuen, wenn wir zu dem Podcast oder zu unserer letzten Folge auch natürlich gute Bewertungen kriegen, beziehungsweise wenn euch das gefallen hat, dann schreibt das auch gerne in die Kommentare oder ähnliches. Ich glaube, wir haben im letzten Podcast schon relativ viel dazu gesagt, auch zu den Zielen und so weiter und wie wir da vorgehen. Tatsächlich, wenn ich mich recht erinnere, ist das Thema, was wir heute angehen, gar nicht so Fokus gewesen, also dass man wirklich viel, viel mehr auf den Kunden schauen soll und was will der Kunde überhaupt und wie kann ich den Kunden im besten Falle bedienen? Oder ist der Kunde generell ein Störfaktor bei mir irgendwie im Unternehmen, der mich nervt, in Anführungsstrichen? Und da würde ich tatsächlich eher darauf einsteigen, als jetzt nochmal ein Recap von der letzten Geschichte zu machen, sondern wirklich hinzugehen und zu schauen, okay, warum sollte man seine Prozesse eher an Kunden ausrichten, als zu sagen, hey, wir überlegen uns was komplett Neues und gehen mal, erstmal gucken wir nur auf uns, anstatt auf den Kunden, weil für uns muss der Prozess ja passen und der Kunde ist uns erstmal komplett egal. Also der fällt jetzt erstmal komplett raus, sondern erstmal will ich, dass das intern läuft und das soll intern gut funktionieren. So, und wir hatten jetzt gerade im Vorgespräch schon ein bisschen drüber gesprochen und Jeff Bezos, Geschäftsführer von Amazon, falls irgendjemand...
Der sehr wenig Geld in Venedig geheiratet hat.
Genau der. Der hat damals ja gesagt, dass er sich, also dass diese Kundengeschichte einfach genau das ist, wo er sich voll drauf fokussieren will. Also wirklich dieser Kundenbedarf, was will der Kunde, damit wir das beste Unternehmen der Welt werden für Kundenzufriedenheit so gesehen, beziehungsweise auf den Kunden zugeschnitten. Und das hat er ja die letzten Jahre einfach so ein bisschen verfeinert oder seitdem er Amazon gegründet hat, hat er das Ganze ja verfeinert, weil er ist ja super mini klein mit so einer Buchgeschichte ja angefangen und dann hat er gesagt, ey, ich will die Bücher super schnell verschicken lassen und so und damit fing das ja dann an und auf mal war Amazon ja groß, so gefühlt, ne, so bupp, über Nacht, der Erfolg über Nacht, der klassische. Und für uns ist ja irgendwie Standard geworden, dass du bei Amazon bestellst und am nächsten Tag hast du deine Ware. im Endeffekt ist das halt super user-zentriert. Ne? Also
mein Mikrofonhalter war übrigens kaputt letzte Woche. Ich habe es vorgestern noch bestellt, Montag, weil ich dachte, oh, wir machen eine Podcast-Aufnahme. Kam gestern an, ich habe es heute Morgen eingebaut. Alles wieder easy, ne? Also
ja, super cool. Also es ist wirklich dieses, und nicht nur das ist user-zentriert, sondern auch alles andere, was bei Amazon noch irgendwie mit dazu spielt. Und ich habe noch einen Satz gelesen von Jeff Bezos, der dann sagt, der beste Customer Service, den du haben kannst, ist, wenn dein Kunde dich nicht anrufen muss, weil es einfach funktioniert. Mega. Und im Endeffekt ist es genau das. Also je weniger Anrufe du von irgendwie Kunden bekommst, weil irgendwas nicht funktioniert, und genau dann wird der Kunde nämlich ein Störfaktor gefühlt in deinem Unternehmen. Aber wenn du es halt kundenzentriert machst und sagst, okay, was ist überhaupt das Bedürfnis der Kunden? Also was wollen sie denn gelöst haben? Was soll ich denen denn geben? Was soll ich denen denn lösen? Dann wird es ja erst spannend, das Ganze von der Seite einmal zu betrachten. Und Karim, ich glaube, du hast noch einen spannenden Case, der nicht so erfreulich war für dich, mitgebracht, der nicht so userzentriert war.
Und bevor ich den gleich erzähle, einen Satz noch dazu, was du gerade sagst, auch Referenzierung zu einem unserer Podcasts zum Thema Prozesslandkarte. Da geht es ja auch genau darum, die Prozesse aufzubauen im Sinne Kernprozesse. Für welche Prozesse zahlt der Kunde wirklich Geld, weil es wertschöpfend für ihn ist, und für welche würde er kein Geld bezahlen, weil es einfach nur Prozesse sind, die du im Unternehmen machst, die einfach gemacht werden müssen, administrative Art, Buchhaltung und sowas. Also auch da ist ja schon der Kundenorientierungsgedanke mit drin. Und deswegen überleg dir mal in deinem Unternehmen, wo der Kunde zu einem Störfaktor wird, wo es Probleme gibt, wo du dich mit ihm auseinandersetzen musst, wo es Beschwerden gibt, und schau, welche Prozesse das ausgelöst haben, um die zu verbessern. Weil ich war die Woche auch ein Störfaktor, glaube ich, bei Booking.com. Von denen kriege ich nämlich noch 600 Euro von einer Buchung von der Elternzeit in Italien, die ich im Juni, telefonisch schon geklärt hatte. Alle meine Belege, ich habe 600 Euro zahlen müssen an eine Unterkunft, die ich aber zurückerstattet bekomme von Booking. Alles schon geklärt eigentlich telefonisch. Im Juni, als ich zu Hause war, nochmal E-Mail hingeschickt. Hey, hier sind meine Unterlagen. Ich hätte gerne das Geld wieder. In der Hotline da damals eine halbe Stunde gewesen. Die haben sich alles durchgelesen nochmal, weil es eine neue Hotline-Mitarbeiterin war. Was machen wir? Der dauert jetzt Prozess 5 Tage. Wir schicken es an die Unterkunft. Die muss ihnen das Geld eigentlich überweisen. Wenn die es nicht machen, kriegen sie es von Booking.com, weil sie sind ja Genius Level 3, super toll, und es tut uns leid für den Fehler. In 5 Tagen haben sie ihr Geld wieder. Habe ich gedacht, cool, habe wirklich nicht mehr drüber nachgedacht. Vor 5 Tagen am Wochenende saß ich da und war so, hey, warte mal kurz, ich habe keine 600 Euro bekommen bisher, ist schon 2 Monate her. Da rufe ich für 600 Euro gerne nochmal an, am Montag in der Hotline angerufen, Mitarbeiter Nummer 1, das Gleiche, was ich im Juni erlebt habe, alles durchgelesen, am Ende gesagt, ich muss nochmal gucken, Management, Warteschleife, auf einmal war ich raus aus der Leitung. Aber was mich hart nervt, sowas, wenn du eine halbe Stunde irgendwo bist und dann fliegst du aus der Leitung und keiner ist mehr da. Und dann rufst du wieder an und Achtung, Mitarbeiter Nummer 2 hat natürlich keine Ahnung und muss alles nochmal lesen. Die ganze Historie. Und der hat mich, auch da wieder ein kleiner Tipp, nicht in die Warteschleife gesetzt, sondern ich habe ihm zuhören können, wir da saßen. Warte mal kurz, muss ich mal kurz lesen. Ah ja, dann war das. Ah ja, ah, da war hier Mai und dann war das. Dass ich irgendwann ihm gesagt habe, ich so, Kollege, wir sind noch jetzt im August, alles, was du gerade liest, ist ja schon bestätigt worden durch 2 deiner Kollegen vorher, lies doch einfach das Datum, wo ich angerufen habe. Was macht der Kollege nach einer halben Stunde oder 40 Minuten waren es sogar? Ich muss ihm mal kurz die Warteschleife setzen, dann war ich raus. Der erste Kollege hat aber wiederum mir eine E-Mail geschickt, dass sie den Prozess 5 Tage warten nochmal angestoßen haben, wo ich sage, die haben wir doch schon mal versprochen. Also, worauf will ich hinaus? Ich bin super genervt davon, wirklich hart genervt. Ich habe dreiviertel Stunden saß ich am Telefon. Ich habe schon versucht, nebenher zu arbeiten, aber das geht halt auch nur so halb, wenn du irgendwie zuhörst und jemand wieder reinkommt und labert und so. Und ich habe mein Geld einfach nicht bekommen, was mir hart versprochen worden ist. Was bedeutet das für dich? Ich bin da gerade ein Störfaktor. Ich habe auch 2 E-Mails geantwortet, wo ich reingeschrieben habe, was für ein beschissener Service. Das regt mich richtig auf. Also die haben jetzt irgendwo 2 E-Mails von mir, auf die ich bisher auch noch keine Antwort bekommen habe. Wenn du Beschwerden von Kunden bekommst, ist es total wertvoll, da mal reinzugehen, weil dieser, jetzt picke ich mal diesen einen Prozess raus, dieser 5 Tage automatisierte Prozess angeblich laut Hotline-Mitarbeiter, wo ich mein Geld auf jeden Fall bekomme, der scheint nicht so ganz zu funktionieren, würde ich behaupten. Und das darfst du mal in deinem Unternehmen schauen, welche Prozesse vielleicht gerade zu Beschwerden führen. Vielleicht sind es mehrere Beschwerden, vielleicht sind es auch Beschwerden, die sehr viel Geld kosten oder Beschwerden, die dich sehr viel Zeit kosten. Wenig, aber viel Zeit ist auch manchmal gefährlich. Und das mal zu betrachten im Sinne von, dieser blöde Kunde nervt mich schon wieder, mal in Anführungszeichen gesprochen. wie löse ich das Problem, dass der mich nie wieder an diesem Prozess nervt? Und ich glaube, diese Kundenorientierung ist mal noch eine andere Brille, die du dir aufsetzen darfst, wenn du in die Prozesse reingehst, weil du damit dem Kunden im Endeffekt hilfst, wenn du ihn erstmal als Störfaktor in deinem Unternehmen siehst.
Ich glaube, und das vielleicht auch mal als so Praxistipp hier in dem Podcast mitgegeben. Ich glaube, man muss dann halt auch anders oder die Leute, die zuhören, müssen anders an diesen Prozess halt rangehen. Also eigentlich ist er ja rückwärts gedacht. Also ich muss ja erst an den Kunden denken, also an den Kundenbedarf denken und dann muss ich die Lösung dazu quasi erarbeiten. Und wenn man das so will, eigentlich ist der Prozess ja immer, ne, weil wir sind hier in Deutschland und so, wird von links nach rechts geschrieben. Das heißt, ich mache links so den ersten Step, den ich habe und arbeite mich dann nach rechts. Eigentlich müsste man quasi rückwärts arbeiten und sagen, okay, was ist denn das Kundenbedürfnis am Ende der Kette? Und was müssen wir davor alles machen? Ist natürlich auch mal ein super spannendes Thema, das zu machen, um zu sehen, okay, wie würde ich denn von links nach rechts mit dem Prozess gehen und wie gehe ich von rechts nach links mit dem Prozess? Total. Also wie mache ich das einfach rückwärts, das Ganze? Weil ich würde tippen, da kommen komplett andere Sachen bei raus, weil du ganz anders darüber nachdenkst. Was muss der Kunde davor machen? Was muss der Kunde davor machen? Was muss der Kunde davor machen? Anstatt schon mit einer Lösung im Endeffekt anzufangen und zu sagen, ah ja, am besten machen wir ein Formular, weil da können sie sich dann ja eintragen und ihre Beschwerden eintragen. Und dann haben sie irgendwann den Need quasi von dem oder den Kundenbedarf gedeckt. Und das vielleicht nochmal so ein kleiner Praxistipp, einfach zu denken, okay, wir drehen das Ganze einfach mal um. Also wir gehen von rechts nach links und nicht von links nach rechts in dem Ganzen.
Ich habe noch ein Beispiel von Amazon, das mir gerade einfällt. Ich bin mir nicht sicher, ob es 100% stimmt, aber in meiner Erinnerung stimmt es gerade. Ich glaube, ganz früher die Pakete von Amazon waren teilweise super nervig zu öffnen, wenn du die bekommen hast. Habe ich gerade so, also irgendwie, du musstest die aufreißen, sowas. Reflektier mal gern für dich, wenn du das letzte Mal bei Amazon was bestellt hast. Wir sollten alle nicht mehr bei Amazon bestellen, weil es eigentlich nicht so geil ist, aber es ist schon geil vom Erlebnis her, weil das Paket am Ende machst du mit einem Ratsch auf. Es ist super stabil, super fest, du machst einmal auf, also das Erlebnis ganz am Ende, deswegen komme ich gerade auf, wie du sagst, weil das ist ja wirklich das Enderlebnis fast schon, ne? Du öffnest das Paket und wenn dich das auch schon nervt und musst dann irgendwie eine Schere holen und musst dann dran rumreißen und so, dann ist es auch schon so ein Mini-Faktor, der dazu beitragen kann, dass du eine andere Stimmung, ein anderes Erlebnis hast, eine andere Customer Journey, als wenn du sagst, ach geil, das ist ja ein Ding zum Ziehen, ich ziehe es auf, mach's, öffne es, perfekt, ich habe alles, was ich will, einen Tag später bekommen nach Bestellung. Und diese Gedanken sind total wertvoll, mal aus Kundensicht zu denken, weil das, glaube ich, geht vielen Unternehmen ab, weil die denken sehr viel, Pascal, wie du es gesagt hast, so intern, boah, wie können wir uns besser hier optimieren und schneller werden und sowas. Schneller ist gut, ist wahnsinnig gut. Gleichzeitig ist die Frage, bleibt der Kunde dabei auf der Strecke oder gewinnt der Kunde auch was, wenn du schneller bist? Das ist, glaube ich, die entscheidende Frage, die du immer wieder stellen darfst, auch beim Thema Ziele, was wir gemacht haben. Wenn du dir Ziele setzt, hat mein Kunde was von den Zielen oder zahlt das Ziel im Endeffekt auf Kundenerlebnis, auf Kundenzufriedenheit ein? Oder worauf zahlt es wirklich ein? Und ich glaube, das geht in vielen Unternehmen, in allen Branchen, glaube ich, ab, dass der Kunde manchmal einfach vergessen wird. Und eigentlich haben wir alle Kunden. Ich glaube, es gibt niemanden, der was verkauft, der irgendwas anbietet, der keine Kunden hat. Also wäre irgendwie ein komisches Geschäft. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal über deinen Kunden nachgedacht hast. Wer ist es überhaupt? Und wie ist sein Erlebnis eigentlich?
Noch ein weiterer Tipp könnte halt sein, wirklich zu sagen, hey, wir machen das nicht nur einmal, diese Geschichte von rückwärts zu vorwärts denken, sondern wir machen das halt kontinuierlich. Und jetzt, wir haben eben auch über bestimmte Phrasen und Phrasenschwein und so weiter gesprochen. Viele sagen ja immer so, hey, mach jeden Tag etwas dafür, dann wirst du jeden Tag 1% besser. Oder jeden Tag 1% besser werden ist besser wie, keine Ahnung, alles auf die lange Bank schieben und einfach vor sich her dümpeln, so gesehen. Und diese 1% ist quasi genau das, was du im Endeffekt auch mit deinen Kunden machen müsstest. Du müsstest dich immer, und im Endeffekt ist ja auch genau das, was du gerade mit Amazon beschreibst. Du denkst darüber nach, wie ist es für den Kunden, wenn er das Paket auspackt. So. Und das haben sie sich bei Amazon wahrscheinlich schon vor 3, 4, 5 Jahren gefragt. Aber vielleicht gab es da noch nicht diese bestimmten Pakete oder ähnliches. Das entwickelt sich, also Produkte entwickeln sich weiter, die ganze Welt entwickelt sich halt weiter. Und wahrscheinlich wird Amazon auch irgendwann auf so ökologische, wenn sie das jetzt nicht schon haben, ich weiß es gar nicht so aus dem Kopf, aber so auf mehr so ökologische Geschichten halt hingehen, also mit den Verpackungen und so weiter. Und das ist ja im Endeffekt das, worum es halt geht. Nicht zu sagen, hey, ich habe vor 5 Jahren mal so einen kundenzentrierten Prozess gemacht, sondern hey, wir haben den vor 5 Jahren aufgesetzt, wir haben den aber schon 10-mal revidiert, weil wir gesagt haben, hey, das muss noch mit rein oder das muss mit raus, weil das war unnötig oder das hat dem Kunden noch gestört und das haben wir mit reingenommen oder das ist die Lösung für das Problem gewesen über die gewisse Zeit im Endeffekt. Das ist, glaube ich, was es auch ausmacht, zu sagen, hey, wir sind kundenzentriert und wir machen das und wir machen es nicht nur einmal, sondern wir machen es halt kontinuierlich. Und bei jedem neuen Prozess, der irgendwie angeschoben wird, der nicht nur rein intern ist, sondern irgendetwas mit den Kunden zu tun hat, fangen wir halt rückwärts an und nicht vorwärts. So interne Prozesse sei mal dahingestellt, das kann man auch, also da kann man auch ganz normal irgendwie sagen, okay, ne, man macht es von links nach rechts, aber alles, was mit den Kunden zu tun hat, wird einfach rückentwickelt, so gesehen.
Und einen kleinen Kommentar würde ich schon dazu lassen, weil ich glaube, auch intern würde ich es nicht von links nach rechts machen, denn das Wort Kunde, was wir gerade benutzen jetzt die ganze Zeit im Podcast, wir sprechen ja gerade vom Endkunden und du wirst wahrscheinlich in deinem Unternehmen, je nachdem wie groß es ist, auch Leute haben, die fleißig, die machen Creatives irgendwie für die Marketingabteilung oder irgendwie Setter, der einen Closer weitergeht, der vielleicht nicht, also der hat mit Kunden zu tun, aber du wirst auch, und das vielleicht nochmal als Wording dazu, wenn du sagst, du hast eine interne Person, die nicht mit dem Endkunden zu tun hat bei dir, dann ist die raus aus dem Prozess, sondern dann stell dir die Frage, was ist denn ihr interner Kunde? Also wo gibt sie ihre Arbeit intern weiter? Dann kannst du nämlich auch rückwärts denken und dann macht die Perlenkette nämlich auch von ganz hinten vom Endkunden kommen Sinn, weil dann merkst du, was du auch dort verbessern kannst im internen Bereich. Das ist schon eine Stufe weiter, nur wollte ich es gerade mal mit reinbringen, weil das ist auch immer wieder wichtig. Ich habe es auch schon viel bei Unternehmen erlebt, wo dann manche Leute sagen, ja, aber ich habe ja gar nicht mit Endkunden zu tun. Also für mich ist es ja nicht relevant, was wir gerade machen zum Kunden. Jein, also zum einen, deine Arbeit fließt ins Ergebnis des Endkunden mit ein. Wenn du das nicht verstanden hast, dann müssen wir nochmal ganz woanders anfangen. Und zum anderen, das Ergebnis, was in den Endkunden reinfließt, am ganz letzten Schritt, fließt ja davor an deinen direkten Kunden, auch wenn es vielleicht ein Kollege, Kollegin von dir ist. Aber es ist ein Kunde in dem Fall. Wenn du damit reingehst mit dieser Denkweise, dann arbeitest du auch anders, weil du denkst, ah, wie kann ich denn meinem Kunden, dem Kollegen, der am Tisch weiter vielleicht nur sitzt, die Arbeit auch leichter machen und auf einmal fängt man an, gemeinsam zu überlegen, wie kann denn eine bessere Automatisierung aussehen, wie kann der Prozess einfacher sein, dass er nicht immer noch Fehler von dir ausbügeln muss, ne? So Fehlersicherheit, Qualitätsmanagement. Und ich glaube, das ist so wichtig und das ist eigentlich für mich, ich komme ja aus dem Qualitätsmanagement, viele kommen dann immer und sagen, ja, das ist alles so viel Vorgaben und Regeln und so weiter. Ja, nur wenn du sowas wie ISO 9001 anschaust, der Kern davon ist Kundenzentrierung, den Kunden in den Fokus nehmen. Und ich glaube, das vergessen einige Leute, weil es so abdriftet in so harte Regeln und Normen und keine Ahnung was. Der Kunde ist das Ziel und das ist eigentlich das Schöne, wenn jemand so eine Norm umsetzt, dass er damit eigentlich den Kunden in den Fokus nimmt und es als Norm nennt. Ich glaube, wenn du das heute mitnimmst, dass der Kunde mal wieder in dein Blickfeld kommen darf und du mal wieder drüber nachdenken machst, hey, was habe ich heute für den Kunden getan? Was ist vielleicht der eine Prozess, wo der Kunde mich stört die ganze Zeit, weil er 5-mal anruft? Dann liegt es nicht am Kunden, sondern liegt es an dir, dass deine Prozesse intern nicht so gut sind, dass der Kunde nicht mehr anruft und sagt, ich bin happy, ich kriege eine geile Verpackung, die ich mit einmal aufmachen kann. Ich kriege ein geiles Produkt geliefert. Ich habe ein geiles Erlebnis mit diesem Anbieter, wo ich was gekauft habe. Und ich glaube, darum geht es im Endeffekt, weil gute Kunden empfehlen dich immer weiter.
Sollten sie auf jeden Fall. Wenn du, und da sehe ich auch viele, die das nicht machen, aber die fragen halt nicht aktiv nach. Und wenn du aktiv nachfragst und der Kunde ist glücklich, dann wirst du auch weiterempfohlen. Also dann, wenn sie mit Freunden, Familie und so weiter sprechen, wenn es jetzt eine Dienstleistung ist, wenn es jetzt etwas Online-Technisches oder sowas ist, aber da genau das Gleiche, vielleicht mit einem Business-Partner oder sowas, wenn es da um Coaching oder Ähnliches geht, dann empfehlen sie sich da auch weiter. Worüber wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, ist dieses Thema, ich schaue auf die Konkurrenz und versuche es so wie die Konkurrenz zu machen. Das ist, glaube ich, auch bei vielen so ein bisschen der Knackpunkt, warum sie nicht kundenzentriert arbeiten, sondern sie gucken nur auf die Konkurrenz, was macht die Konkurrenz und wollen sich mit dieser Konkurrenz halt messen, anstatt eher auf den Kunden zu gehen und eher auf den Kundenbedarf zu gehen, statt hinzugehen und die Konkurrenz anzugucken und zu sagen, genauso wie die will ich sein. Genauso will ich sein. Von daher macht es halt keinen Sinn, aus meiner Sicht, sich irgendwie an der Konkurrenz zu messen, sondern schau lieber auf deinen Kunden, schau lieber, dass der Kunde glücklich ist bei dir, weil wenn der Kunde glücklich ist bei dir und beim Konkurrenten halt nicht, weil beim Konkurrenten vielleicht die ganzen Prozesse scheiße sind und nicht kundenzentriert sind, dann werden die meisten Leute halt auch früher oder später zu dir kommen und nicht zu deinem Konkurrenten gehen, wo du vermeintlich denkst, weil er vielleicht gutes Marketing macht, dass bei ihm alles Friede, Freude, Eierkuchen und alles super gut läuft, weil das ist ja bei den meisten so. Und natürlich ist, ne, der Marketing kann vieles verkaufen, nur was steckt halt dahinter? Ne? Und es gibt genug Firmen und genug Produkte, wo gutes Marketing gemacht wurde, was aber im Endeffekt ein scheiß Produkt war und wo super viele negative Rezensionen und so weiter dann kamen, weil der Kundenbedarf halt nicht gedeckt wurde. So, und
du hast keine Innovation.
Das ist noch so, genau.
Wenn du dich am Kunden, also nicht an die Konkurrenz orientierst, machst du nur Copy-Paste in Anführungszeichen. Innovation entsteht, wenn du überlegst, was du beim Kunden auslösen willst und dadurch zu neuen Lösungen kommst, die dir jemand anders noch nicht gedacht hast. Und ich glaube, dann bist du irgendwann Vorreiter in deiner Branche, wenn du genau das in den Fokus nimmst und nicht nur sagst, ah, die anderen machen so und so, dann muss ich es auch so machen, weil die sind ja voll gut. Also deswegen cooler Hinweis nochmal, dass auch da der Kundenblick so, so wertvoll sein kann, weil dadurch kannst du einfach komplette Branchen umwerfen und damit viel, viel bessere Produkte entwickeln und innovativ sein.
Mir fällt dazu, zu dem, was du jetzt gerade gesagt hast, ein Bild ein von, ich glaube, Michael Phelps, dem Schwimmer, der Olympia-Gold und keine Ahnung, der alles Mögliche gewonnen. Und es gibt da so ein Bild, wo er am Schwimmen ist und sein Konkurrent, der wirklich auf dem zweiten Platz war, neben ihm und er hat ihn halt angeguckt. Also der Konkurrent hat quasi Michael Phelps angeguckt und der Satz, der darüber war, das ist halt so ein englisches Ding, da steht halt Losers focus on winners and winners focus on winning. So gesehen. So, weil Phelps quasi nur geradeaus guckt, beziehungsweise klar, den Kopf irgendwie unten hat, wenn du im Kraulschwimmen bist. Und der andere hat wirklich, und nicht nur, weil er Luft holen musste, sondern er hat wirklich ihn angeguckt und geguckt, wo er ist im Schwimmen. Und das ist tatsächlich so ein gutes Beispiel, das auch, ne, mess dich nicht mit der Konkurrenz, sondern werd einfach die, und jetzt kommt wieder Phrasenschwein, werd einfach die beste Version deines Selbst.
Gibt es übrigens von Philipp Phelps, geiles Beispiel, was du gerade reinbringst, nur um das auch auf der anderen Seite zu machen. Michael Phelps. Sein Bruder. Michael Phelps. Ich habe nämlich ein gutes Buch gelesen, The Power of Habit, wo es ja um Gewohnheiten geht, was ja wieder Prozessorientierung bedeutet. Und Michael Phelps ist einfach ein Beruf wie eine Maschine darin gewesen, weil der sich, nur mal als Beispiel, die komplette die Abläufe in 50-Meter-Bahn in seinem Kopf vor jedem Wettkampf durchgegangen ist, wodurch er es geschafft hat, seine Prozesse, seine Bewegungen so zu automatisieren, was ihm genau diese Millisekunden ausmacht, wegen denen er die ganzen Goldmedaillen, Olympiarekorde und sowas gebrochen hat. Also gibt es ein cooles Buch darüber, wo genau das beschrieben wird. Und das finde ich nochmal auf der anderen, also zum einen geil, was du sagst mit dem, die Zweiten fokussieren sich auf den Ersten und versuchen so genauso gut zu werden. Und der Erste macht einfach was ganz anderes, der das wirklich... Es gibt auch Bilder von dem, wo der vor Wettkämpfen dasteht, die Augen zuhört, Musik hört. Da ist er genau in diesem Modus drin, wo er so krass reinkommt, dass es so automatisiert ist, Stichwort Prozesse, aber halt körperliche Ebene, aber das gilt auch für Unternehmen, dass es so ein Fluss ist, dass du gar nicht mehr drüber nachdenken musst, wenn er eine Wende macht zum Beispiel und genau weiß, wann er anschlägt, wie das funktioniert. Und das sind manchmal die Millisekunden, die dich abheben von deiner Konkurrenz und du dadurch innovativer bist und auf einmal halt Rekorde brichst. Also geiles Beispiel, wo nochmal von einer anderen Ebene kommt, was auch im Sport gilt genauso, glaube ich, auch im Business, im Unternehmen, und der Kunde ist da König.
Sport und Business, das hatten wir jetzt schon öfter, glaube ich, hier im Podcast, sind ja auch einfach super nah beieinander. Also alles das, was irgendwo mit Wettkampf zu tun hat oder Disziplin zu tun hat oder ähnliches, findet man ja immer im Sport und auch im Unternehmertum so gesehen. Und das nichts, also es gibt dieses Gamification kommt halt von irgendwo her. Und dieses Gamification kommt meistens irgendwie aus dem Sport, dass man irgendetwas so gestaltet, als wenn es ein Spiel wäre oder es würde irgendjemand gewinnen. Und dann macht es auch am meisten Spaß, so gesehen. Also wenn man da so drauf guckt, dann macht es auch am meisten Spaß, weil Es gibt auch viele, die ihr Leben so gestalten wie ein Spiel und Punkte sammeln und also richtig, also ein bisschen freaky ist das schon, aber im Endeffekt machen sie sich das ja für sich persönlich, jetzt nicht, ne, das geht jetzt um die Privatperson, nicht um Unternehmer, aber sie machen es halt spielerisch und spielerisch funktioniert halt, weil du dich fühlst, als wenn du wirklich in einem Videospiel bist und du willst halt die Level hoch. So, und genau das Gleiche kannst du ja auch wieder rückwirkend quasi auf den Kunden projizieren und sagen, okay, wie kommen wir denn von Level 50 auf Level 70 bei einem Kunden, wie er zufrieden ist. Und im Endeffekt alles irgendwie Sport und Gamification technisch treibt einen ja immer ein bisschen, also ist ganz cool, weil es so greifbar ist für viele, ne? Dieses ganze Gamification-Ding.
Und wenn du jetzt gerade hier zuhörst und du sagst, yo, Kunde, habe ich verstanden, vielleicht der Impuls so zum Abschluss vom Podcast, Pascal, an, wenn du Geschäftsführer bist, wenn du Führungskraft bist, Unternehmer bist, fang mal an, vielleicht ab kommender Woche, wenn du diesen Podcast hörst, je nachdem, oder am nächsten Tag oder schon heute, in deinem Team, in deinem Unternehmen, bei deinen Mitarbeiterinnen einfach mal zu streuen, hey, was hast du denn heute schon für den Kunden getan? Weil du damit ein bisschen den Blick drauf wirfst, und das ist deine Rolle als Unternehmer meiner Meinung nach, immer wieder mal den Fokus dahin zu werfen, weil Leute sind im Operativen, die arbeiten einfach nur ab und versuchen, was zu erledigen. Und dann damit, mit so einer simplen Frage, einfach mal den Blick wieder zu schärfen und sagen, hey, was haben wir heute schon für den Kunden getan? Was hast du heute für den Kunden getan? Was hast du diese Woche für den Kunden getan? Und auf einmal fangen auch Menschen an, die diesen Podcast vielleicht noch nicht gehört haben, dann solltest du ihn auch empfehlen. Du hast ihn aber gehört, Kundenblick zu bekommen, Kundenbrille aufzusetzen, Kundenperspektive zu bekommen und ganz anders an Prozesse und Ziele ranzugehen, weil sie denken, ah, wenn ich jetzt Kunde wäre, ah, dann würde mich das vielleicht nerven. Ich glaube, da finde ich eine Lösung dafür. Und vielleicht fängst du auch noch an, im Unternehmen Gamification einzuführen, im Sinne vielleicht Kundenerfolge zu feiern, wo haben wir dem Kunden geholfen. Und dann hast du schon so viel bewirkt und wirst deinen ganzen Konkurrenten den Rang ablaufen und vielleicht Olympia Goldrekord brechen, was auch immer Michael Phelps gemacht hat, um mal den Bogen zu spannen. Stell die simple Frage, was hast du heute, diese Woche schon für den Kunden getan, und schau mal, was da vielleicht als Antwort kommt.
Nice.
Keine Folge, Pascal?
Das war eine sehr nice Folge und wir sind heute auch schnell durch gewesen, ne?
Also, stark.
Wir sind auch kundenzentriert und schauen natürlich, dass wir euch nicht immer für 40 Minuten dich quatschen, sondern auch mal eine etwas kürzere Folge das Ganze hier aufnehmen. Genau, und dann würde ich sagen, viel Spaß bei allen Folgen, die ihr noch von uns hören werdet. Und vielleicht hast du die eine oder andere Folge ja noch nicht gehört, dann hör dir die gerne an. Wir haben, ich weiß gar nicht, welche Folge ist denn das jetzt gerade?
38. Es ist Folge 38, Pascal.
Ja, wir haben 38 spannende Folgen für euch. Also gerne und gerne kommentieren, gerne uns schreiben, was ihr anders haben wollt, was ihr vielleicht auch hören wollt. Das ist für uns natürlich auch super spannend, um da mal einzutauchen, um einfach zu schauen, okay, was wollt ihr überhaupt von uns?
Wir freuen uns drauf und gleichzeitig glaube ich, die Zahlen sprechen ja für sich. Wir geben schon geilen Content mit, aber wir sind auch interessiert, wie können wir noch innovativer sein, wie können wir noch mehr was für euch rüberbringen aus unserer Erfahrung, aus unserem Learnings, die wir so mitnehmen bei einigen Unternehmen, Kunden, mit denen wir arbeiten jeden Tag. Pascal, danke für die richtig coole, smooth Folge. Ich wünsche dir einen wunderschönen...
Dir auch und allen anderen Zuhörern auch. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Und das war die heutige Folge von Die Prozessarchitekten. Wir hoffen, dass die Einblicke und Ratschläge von Pascal und Karim euch helfen, eure Unternehmensprozesse kontinuierlich zu verbessern. Bei Fragen besucht gerne www.dieprozessarchitekten.de oder schreibt uns bei Instagram. Bis dahin vergesst nicht, alles ist ein Prozess. Die Frage ist nur, was für einer?